Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Klimt, der Kuss hat welche, österreichischer Wein hat welche und der ÖFB soll auch welche bekommen. Genau, die Rede ist von Non-Fungible Tokens, kurz NFTs. Die erobern nämlich zurzeit das Netz und die Popkultur im Sturm, aber was kauft man sich da eigentlich wirklich? Im heutigen Podcast werden wir NFTs in ihre Einzelteile zerlegen und zwar gemeinsam mit Lukas Lees, seines Zeichens beim Krypto-Treuhänder Validvent sowie als CEO des Legal Tech Startups Contractory tätig. Hallo Lukas.
Hallo und schöne Grüße aus der Kapstadt.
Ja, hallo, du schaltest dich ja heute aus Südafrika zu einem brennend heißen Thema. Unsere Hörer haben dich ja schon mal kennengelernt. Vor ein paar Wochen haben wir Dogecoin einer kritischen Würdigung unterzogen. Heute geht es um NFTs. Mal so vorweg, wie kritisch wird es heute? Dogecoin haben wir ja ziemlich zerlegt.
Ja, Shiba Inu haben wir noch viel mehr zerlegt. Heute wird es, ja, kritisch. Ich sag mal so, ich will ein gutes Mittelmaß behalten. Also es gibt the good and the bad in dem Markt, würde ich sagen. Es gibt sehr viele interessante Aspekte, was so Kunst und digitale Kunst betrifft. Sehr interessante Szene, sehr interessante Leute, die dabei sind. Ein ganz neues Segment, was hier entsteht. Aber es gibt, so wie immer bei Krypto, auch the bad, die schlechte Seite. Und da gibt es jetzt nicht wenig zu erwähnen, da könnte man schon einige Themen ansprechen. Also du hast in Trending Topics, gibt es einige Artikel, die ich gelesen habe in den letzten Tagen, wo du schon einiges dazu geschrieben hast, mit Problematik von nicht ganz lauteren Transaktionen, die nicht echt sind, oder Cash Grabs quasi, dass Leute da das aus einem ganz falschen Gesichtspunkt, einer ganz falschen Motivation auf das Thema aufspringen. Es kann aber auch ein sehr, sehr positives Thema sein, wenn wir so digitale Kunst, Metaverse sprechen.
Okay, na dann wollen wir quasi heute fair sein und sowohl die guten als auch die schlechten Seiten von NFTs ansprechen. Vielleicht mal ganz kurz zu Beginn eine Standortbestimmung. Wie beschreibst du NFTs? Was hältst du persönlich von NFTs? Was ist das? Was ist das für dich?
Also NFTs sind etwas mega, mega Wichtiges im Kryptomarkt, für die Kryptoökonomie, weil sie sind im Vergleich zu den Token, die wir alle kennen, von Bitcoin, zu Ethereum, zu den ganzen anderen Themen, haben sie ganz spezifische Eigenschaften, nämlich so eine Bitcoin, die funktioniert viel mehr wie eine Geldmünze oder Geldscheine, weil ich kann sie nämlich teilen. Und wenn ich jetzt dir einen 0,5 Bitcoin gebe und du gibst mir 0,5 Bitcoin, ändert sich für uns nichts, weil wir haben beide die gleichen Zustand, den gleichen Wert auf unseren Wallets. Das hat sich nicht verändert, weil es ist irrelevant, ob ich jetzt die ursprüngliche oder die andere Bitcoin-Menge besitze. Im Fall von NFTs funktioniert dieser Smart Contract, der dahinter liegt, so, dass du also eine digitale Einzigartigkeit hast. Also du hast einen Token, der ist nicht teilbar, der ist immer eins. Also es gibt schon Möglichkeiten, das noch zu teilen, da gibt es schon ein technischer, aber im Prinzip so ein ERC-721 Token ist eins und nur eins und kann nicht multipliziert werden und kann auch nicht dividiert werden. Somit hast du etwas, was ich auf der Blockchain, wo ich sage, ich habe jetzt ein extrem sicheres, dezentrales Netzwerk, kann ich damit eine Form von Eigentum definieren innerhalb einer digitalen Welt. Man kann sagen, okay, dieses Eins, was dieser Token darstellt, kann ich verknüpfen mit etwas. Kann ich sagen, das kann eine Audiodatei sein, das kann ein Bild sein, das kann aber auch etwas aus der physischen Welt sein. Das kann also, das muss die digitale Kunst sein, es kann auch die Digitalisierung von Kunst sein. Es kann aber auch noch viel weiter gehen in Zukunft, es kann auch ein Immobilienanteil, ein NFT sein. Es kann auch keine Ahnung was. Also grundsätzlich gibt es da relativ wenig Einschränkungen. Aber auf jeden Fall ist das interessante Merkmal, das Wichtigste, es ist eine Einzigartigkeit. Das ist wie ein Gemälde. Ich kann das nicht quasi damit substituieren, dass ich ein zweites Gemälde identisch mache. Und dieser Token referenziert etwas Spezifisches und kann nicht geteilt werden. Das ist also digitale Einzigartigkeit. Etwas, das wir lange Zeit nicht hatten, weil ich kann alles copy-pasten, was ich will. Das hat uns auch Bitcoin damals gegeben mit der Blockchain. Digitale Seltenheit und digitale Einzigartigkeit sind zwei der wichtigsten quasi Konzepte, die uns Blockchains geben können.
Hm. Ja, das ist aus meiner Sicht auch das große Versprechen der NFTs, dass sie quasi das Problem des Urheberrechts, also du hast das schon gesagt, copy-pasten kann man ja eigentlich alles, was digital ist, dass es dieses Problem löst. Und deswegen sind ja jetzt viele Künstler, unter anderem Musiker, auf diesen Trend aufgesprungen, weil sie sich daraus versprechen, dass die Bilder, Audiodateien, Videodateien, die sie bisher gemacht haben, nicht einfach mehr kopiert werden können und dass sie vielmehr eine neue Einnahmequelle über NFTs bekommen. Und jetzt ist ja dieser NFT-Hype mittlerweile sehr, sehr groß, hat auch Österreich erfasst. Ich habe es eingangs schon gesagt, Klimt der Kuss hat NFTs, der ÖFB will NFTs anbieten. Was denkst du, warum ist dieser Hype gerade jetzt so groß und was sind die Treiber des Markts?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip, NFTs gibt es seit einigen Jahren. Sowas wie die CryptoPunks, die gibt es seit Juni 2016 bereits. Das Thema war mir zum Beispiel auch bekannt, aber nicht so wirklich wichtig für mich, obwohl ich Leute kenne, die jetzt heute sehr, sehr gut dastehen, weil sie viele CryptoPunks besitzen. Mit denen habe ich damals diskutiert und man dachte, ich habe das ganze Konzept nicht ganz so verstanden, weil mein Background ist nicht so in Richtung Kunst oder in digitale Kunst. Ich habe das eh interessant gefunden, aber halt nicht so im Detail angeschaut. Im Prinzip ist jetzt ein NFT-Hype entstanden. Davor gab es den DeFi-Hype, davor gab es andere Hypes. Jetzt aber den DeFi-Hype. Unter anderem durch echte Gründe, unter anderem durch problematische Gründe, also diese manche Preise, die wir halt erleben, die dann in die Headlines aller Zeitschriften der Welt auftauchen mit dieser Bored Ape NFT wurde um den und den Preis gekauft, und wenn man sich genauer damit befasst, weiß man eben, dass dieser Preis aber nicht wirklich gezahlt wurde, sondern es gibt leider sehr leichte Möglichkeit, den Preise zu manipulieren. Was man aber dadurch erzeugt ist, was
ja, vielleicht sollte man dazwischen ganz kurz sagen, diese Bored Ape Yacht Club NFTs, die sind natürlich jetzt berühmt geworden, aber vielleicht kann man es ganz kurz beschreiben für die es noch nicht gesehen haben. Das ist, glaube ich, eine Serie von 10.000 Einzelbildern. Jedes Einzelbild hat einen lustigen Affen als Motiv und die schauen immer ein wenig anders aus, aber es schauen alle auch irgendwie gleich aus. Und die kann man dann als NFTs kaufen. Größte Handelsplattform dafür ist OpenSea. Und um die ist jetzt so ein großer Hype entstanden, dass, glaube ich, auch Paris Hilton sich einen gekauft hat oder angeblich gekauft hat.
Ja, Justin Bieber, Eminem, Paris Hilton. Ich glaube, Justin Bieber wohnt eh um die Ecke hier. Der hat ein Haus hier in Südafrika. Der hat sich anscheinend viel zu hohen Preis, um 1,3 Millionen circa in Dollar, ein NFT gekauft, wo man nicht ganz weiß, ob das wirklich selber war oder ob das ein bezahlter Auftrag war. Weil nämlich zum Beispiel, was auffällig ist, der hat einen viel zu hohen Preis bezahlt. Und das, was erzeugt wurde, ist dann nichts anderes wie überall auf der Welt Headlines in Zeitungen. Schaut euch das an. Der hat einen NFT-Affen gekauft um einen viel zu hohen Preis. Meine Verdächtigung ist schon, dass es ein Marketing-Stunt eher sein könnte, auch sein könnte. Aber gut, was sind Bored Ape Yacht Club? Bored Ape Yacht Club, 10.000 Affen. Und die haben ein quasi Ökosystem innerhalb von diesen 10.000. Nämlich, die werden verschiedenen Zufallscharakteristika gemintet, also erstellt. Die haben verschiedene Eigenschaften. Die haben verschiedene Hüte, die haben verschiedene Gesichtsausdrücke, die haben verschiedene Ketten oder manche rauchen, manche haben lustige Augen oder sonst was. Oder manche sind Mutanten mittlerweile auch und sowas in die Richtung. Was das macht ist, es gibt halt Eigenschaften von diesem Bild, die sind häufiger, und Eigenschaften von diesem, die sind ganz, ganz selten. Es gibt manche Punks auch, oder wenn wir beim Thema bleiben, Bored Apes. Manche haben ganz wenig seltene Eigenschaften, manche sind halt so, da gibt es nur 10 andere, die Eigenschaften haben, oder es gibt nur 200, die diese Eigenschaft haben, dann in Kombination mit anderen Eigenschaften. Also es ist eine Form von, ich habe seltenere und ich habe besonderere und ich habe so Standard-Apes, die nicht so besonders sind. Und was wir damit machen ist, wir haben also innerhalb dieser 10.000 Möglichkeiten ein Verhältnis von Seltenheit zu nicht so selten. Das ist deswegen ganz wichtig, muss man immer eine Frage stellen. Weißt du, wie die erste Brotbackmaschine für zu Hause entstanden ist?
Keine Ahnung.
Das ist eine ganz interessante, lustige Geschichte. Weil Brotbackmaschinen hat irgendeine Firma dann einmal erfunden. Die haben dann $250 gekostet und die gab es dann. Und es gab eine einzige Art von Brotbackmaschine für zu Hause und hat sich nicht so ganz verkauft. Weil der Grund war, Leute haben damit nichts anfangen können. Weil es gibt nur diese eine Brotbackmaschinenart. Und ja, ist lustig, aber brauche ich das wirklich oder soll ich zum Bäcker gehen oder keine Ahnung. Aber was dann extrem verkaufsfördernd funktioniert hat, eine Marketingfirma hat ihnen erzählt, macht's doch bitte eine zweite Brotbackmaschine, die ein bisschen größer ist. Die kostet 50% mehr und das ist die Deluxe-Brotbackmaschine. Und das Folge dessen ist auf einmal der Verkauf der normalen Brotbackmaschinen extrem angesprungen. Weil Menschen haben auf einmal einen Vergleichswert im Kopf gehabt. Die haben gewusst, okay, ich habe keine Ahnung, was eine Brotbackmaschine so ist, wenn sie alleine existiert, aber wenn es zwei Varianten gibt, kann ich ein Verhältnis herstellen. Das nennt sich so Arbitrary Coherence. Also gibt es ein ganz gutes Buch, das heißt Predictably Irrational. Da kann man ganz, ganz viel lernen über, wie Menschen Preise quasi in ihren Köpfen bilden und warum so Kaufentscheidungen getroffen werden. Also diese Brotbackmaschine will ich deswegen erwähnen, weil eben erst dann, wie es zwei Varianten gegeben hat, wo man quasi ein Verhältnis herstellen hat können, zwischen A und B, erst dann ist die ursprüngliche Broadback-Maschine extrem interessant geworden, weil ich kann zum Beispiel auch dann argumentieren, okay, ich spare mir gegenüber der Deluxe-Variante 50% der Kosten und sonst was. Jetzt ist das quasi diese Logik hier ein bisschen anzuwenden Richtung, okay, es gibt seltenere Affen, es gibt 10.000 für eine Menge, kann ich nicht mehr erzeugen. Es gibt welche, die sind ganz besonders und es gibt welche, die sind weniger besonders.
Okay, verstehe. Das heißt, es gibt dann 9.000 mehr oder weniger beliebige Affen, aber 1.000 davon sind mehr oder weniger auf ihre eigene Art und Weise einzigartig und dadurch wirken sie wertvoller als die anderen.
Richtig, also es wird innerhalb dieses Ökosystems, dieses Projekts, werden Verhältnisse quasi mit Seltenheit und mit weniger Seltenheit definiert und dadurch habe ich als Mensch mehr die Möglichkeit, quasi Preise zu verstehen und Dinge zu kaufen.
Okay, verstehe. Das heißt, die Macher von solchen NFT-Kollektionen, wie sie ja heißen, sind ja sehr schlaue Leute, oder? Muss man sagen, also die müssen sich ja quasi mit so Preisfindung, mit Marktdynamiken ja intensiv auseinandersetzen.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also im Prinzip, es funktioniert auch nur so quasi. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt auf einer zufälligen Geräte irgendwelche Vierecke mit verschiedenen Farben, ist nicht so interessant, wie wenn ich quasi eine Dominanzhierarchie herstellen kann mit, es geht ja auch ein bisschen darum, manche Leute kaufen NFTs zum Flexen, manche Leute kaufen NFTs, weil sie einfach Zugang haben wollen zu diesen Ökosystemen, so wie der Board Ape Yacht Club, da gibt ja auch Zugang zu diesem, wirklich dem digitalen Yacht Club, den es da gibt, da gibt auch Zugang zum Shop, gibt Zugang zu exklusive Partys, die wirklich dann auf einer Yacht zum Beispiel stattfinden. Und ich kann auf der Webseite überhaupt nicht weit kommen, wenn ich nicht nachweise, dass ich ein Board Ape besitze, bin ich dann nicht Teil dieser 10.000 Member Community.
Okay, das heißt, wenn ich mir so ein Board Ape NFT kaufe, dann habe ich nicht nur dieses eine Bildchen, sondern es hängt auch eine andere Leistung dahinter. Also wie gesagt, ich habe dann Zugang oder ein Login zumindest einmal in den Webdienst, wo ich vielleicht mehr Inhalte finde und dann am Ende stehe ich vielleicht dann wirklich irgendwo vor Miami auf einer Yacht und feiere mit anderen Board Ape Besitzern eine Schiffsparty oder so. So stellt man sich das zumindest vor.
Genau, das ist jetzt aktuell sehr ein wichtiges Thema, weil kein Mensch kauft jetzt noch irgendwelche 0815 NFTs ab, nur weil sie lustig aussehen oder schöne Bilder sind, sondern NFTs haben sich dahingehend schon entwickelt, das ist ganz ein wichtiger Faktor. Das macht zum Beispiel der ÖFB ganz richtig. Die haben auch verschiedene quasi Seltenheitsgrade, verschiedene Arten und Weisen, was sie dir gegeben. Also es gibt ganz verschiedene Perks. Also ich kann auf die Website schauen gerade, nft.öfb.at. In 22 Tagen ist es soweit. Und da kannst du halt wirklich interagieren mit deinen Fußballspielern in Form von, also mit deinen Clubs in Form von NFTs. Du hast Unique, du hast Rare, du hast Premium, du hast Basic. Die Art und Weise, wie das verteilt wird, ist, glaube ich, auf Zufallsprinzip. Du interagierst mit dem Smart Contract und da hast du dann Glück oder weniger Glück und bekommst dann eine dieser vier Kategorien, also von Basic bis Unique. Und die geben da verschiedene Vorteile. Also du bekommst dort die Möglichkeit, Meet and Greet mit deinem Lieblingsfußballstar, du hast Training mit einem ÖFB-Trainer, du hast eine Reise zu einem Auswärtsspiel, du hast ein NFT-Netzwerktreffen, du hast Tickets für Heimspiele. Du hast also verschiedene Art und Weisen, wie diese NFT dir einen Vorteil gibt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor heutzutage. Das ist auch zum Beispiel ein wichtiges Unterscheidungskriterium, wo wir dann später zu sprechen kommen, auf die weniger guten NFTs, die Scam-NFTs. Die können das aber nicht geben. Also in dem Fall würde ich schon sagen, also wenn das nicht extrem hoch bepreist wird, dann würde ich schon einen großen Sinn drin sehen, was der ÖFB hier macht quasi. Das ist eine sehr interessante Art und Weise, wie ich mit meinem Fußballteam interagieren kann, mit meinen Stars interagieren kann, wo ich mich quasi als spezieller Fan positionieren kann. Also das finde ich schon interessant von der Seite.
Also das leuchtet mir auch ein, dass man diese NFTs vor allem für Fans einsetzen kann, ob es jetzt im Fußball ist oder in der Musik. Und dass man das dann koppelt an bestimmte Goodies, wie eben ein Meet and Greet, ein Poster, ein Ticket für eine Veranstaltung. Das leuchtet mir alles ein. Kommen wir vom ÖFB zu dem anderen österreichischen Beispiel, was jetzt sehr prominent ist. Klimt, der Kuss, der hängt da eigentlich normalerweise oder hängt als Gemälde klarerweise im Belvedere in Wien. Und jetzt wurden da 10.000 digitale Ausschnitte einer Kopie dieses Bildes als NFT herausgegeben und die sollen insgesamt 18,5 Millionen Euro einbringen. Und da ist jetzt dann auch die Frage, also was kauft man da eigentlich? Also ich kaufe jetzt natürlich nicht ein Zehntausendstel des Originalbildes, sondern eigentlich nur ein Zehntausendstel der digitalen Reproduktion oder nicht einmal das. Also was kaufe ich eigentlich?
Ganz simpel gesagt, du kaufst ein NFT. Du kaufst quasi die Digitalisierung dieser Kunst. Es ist positiv zu betrachten an der Seite, ja, das ist ein originales NFT, das geht von dem originalen Eigentümer aus, aber ansonsten hast du relativ wenig. Also es ist ja so, dass ich von der Krypto-Szene gehört habe, dass die das nicht so positiv auffassen, auch von der Künstlerszene, in der NFT-Szene, die sind eigentlich keine großen Fans davon, weil einerseits sind die Preise, die da ausgerufen werden, relativ hoch. Ich kann da nicht sagen, ob das wirklich alles so gekauft wird. Ich bin sehr gespannt. Also ich sehe heute quasi beginnt die Minting-Phase und am 14., also zum Valentinstag, das ist auch auf der Webseite einfach betont, du kannst einen Teil von dem Kuss kaufen extra und am Valentinstag, am 14. wird das veröffentlicht und da kannst du quasi 1.850 Euro für dein Valentinsgeschenk ausgeben. Im Prinzip bekommst du halt einen zufällig ausgewählten Schnipsel dieses Bildes. 10.000 Stück gibt es davon, also 100 mal 100 und nicht viel mehr quasi. Also du hast jetzt dann nicht irgendwie Sonderzugang zu dem Bild in der physischen Welt, hast auch nicht irgendwie Vergünstigungen beim Belvedere dort reinzukommen oder sonst was. Du hast einfach nur ein Stück digitalisierter Kunst von dem Belvedere ausgegeben, wo du quasi dieses NFT besitzt und das sagt halt, ja okay, von dieser digitalisierten Variante dieses Kusses habe ich ein Stück oder fünf Stück.
Okay, das heißt, ich kaufe nicht ein Stückchen von irgendeinem Bild, ob es jetzt das Originalbild ist oder das digitale Bild, sondern ich kaufe eigentlich den Eintrag in eine Datenbank einer dritten Partei, wenn man so will.
Ja, und die Verlinkung der Metadaten, also die NFT-Metadaten, das ist eine ganz wichtige Sache. Also das, da ist ein großer Punkt zum Beispiel, also wenn ich jetzt einfach nur, es ist möglich, ein NFT mit drei Mausklicks zu machen. Wenn ich auf OpenSea gehe, kann ich das machen, brauche ich nicht einmal ein Bild selber besitzen. Ich kann auch einfach nur verlinken auf eine URL im Internet und sagen, okay, dieses NFT referenziert diese URL. Das ist dann wirklich das Schlechteste, was es gibt, weil diese URL kann verschwinden. Es gibt auch welche, die kann ich auf Dropbox verlinken und sagen, okay, wenn der Dropbox-Link weggeht, wenn der seine Dropbox-Gebühren nicht mehr bezahlt, dann ist es weg. Und du hast dann einfach nichts in der Hand. Ist schon passiert, NFTs, ganz schlechte NFTs sind schon quasi einfach von heute auf morgen verschwunden. Und du hast einfach gar nichts mehr, außer diesen Datenbankeintrag in der Blockchain.
Okay. Das erinnert mich ja irgendwie an die 1990er. Da gab es ja auch diese eher spärlich designten Internetdienste, wo man den Namen wo man einem Stern einen Namen geben konnte und man hat dafür bezahlt und das ist dann auch irgendwo hingeschrieben worden. Was natürlich nicht bedeutet, dass das irgendjemand anderer auf diesem Planeten oder vielleicht auch auf anderen Planeten, wer weiß, was noch intelligentes Leben da draußen gibt, dass das irgendjemand akzeptieren würde, dass ich jetzt diesen Stern so benannt habe. An diese Zeit erinnert mich diese, zumindest Teile dieser NFT-Branche ein wenig.
Mhm. Also mein Bruder hat auch zu Weihnachten mal ein Stück Mond bekommen, was einfach natürlich nicht stimmt.
Genau, weil wenn die Chinesen rauffliegen und dort die chinesische Flagge einpflanzen, dann gehört das Stückchen Mond wahrscheinlich eher ihnen als deinem Bruder. Aber wünschen wir ihm das Beste, was das angeht. Jetzt hast du es schon angesprochen, OpenSea ist ja ein großer Player in diesem NFT-Business, ist der größte Marktplatz für Non-Fungible Tokens. Aber auch dort gibt es Probleme mit dem Copyright, das haben die kürzlich auch zugegeben, weil die User dort eigentlich sehr einfach und gratis noch dazu und in Massen NFTs anlegen können. Was war da das große Problem?
Dass 80% davon einfach fake war, dass einfach jeder herkommen kann. Es gibt keinerlei Identitätsprüfung, es gibt kein KYC, das ich mache, also Know Your Customer. Ich kann einfach mit meiner Wallet verbinden mit der OpenSea und kann dort machen, was ich will quasi, was immer die Plattform bietet. Also ich habe selber schon zum Spaß NFTs dort gemacht, quasi persistiert im Internet, irgendwelche Bildchen, die mir nicht gehören. Es wird nicht geprüft. Die haben gesagt, 80%, ich glaube eher mehr als das, eher 90%, sagen andere Freunde von mir, Dinge, die überhaupt auf OpenSea sind Fake oder Scams oder halt einfach nur irgendwas. Also es gibt Leute, die haben Kunst geklaut. Es gibt ja jetzt von verschiedenen Anbietern die Möglichkeit nachzuprüfen, ob auf OpenSea deine Kunst auftaucht. Wird automatisch geprüft und das wird, das ist einfach Problematik bei OpenSea sehr stark, dass zu frei ist quasi. Ich meine, wir sind hier in der Blockchain-Welt mit wenig Regulation und was man sieht, ist ohne KYC und ohne Überprüfung der Identitäten und ohne Regulation wird hier halt wirklich Schindluder getrieben. Also nicht nur, dass halt quasi nur so 10% bis 20% dieser Dinge, die man dort kaufen kann, legit sind. Das Problem ist, vor allem für neuere Leute, die da dazukommen, die sich jetzt ein NFT kaufen und sich nicht damit auskennen, ist ja wirklich ein schwieriges Thema. NFTs ist ein riesengroßes Thema und komplex. Du kannst hier sehr leicht etwas kaufen, das einfach fake ist. Du hast also ein Fake-NFT, das also du bist noch einmal eine Ebene weiter weg von dem Original, was du gerne irgendwie besitzen würdest. Das ist eine. Das zweite ist, OpenSea ist wirklich leicht dort, also im Kunstmarkt gibt es die Problematik von Geldwäsche, das ist kein Geheimnis. Der Kunstmarkt hat leider einige Vorteile für Leute, die Geldwäsche betreiben wollen, weil ich die Gemälde einfach so quasi anonym oder pseudonym kaufen kann, die sind leicht transportierbar, die kann ich dann wieder verkaufen, das ist teilweise der Grund, warum manche Gemälde sehr große Geldbeträge aufrufen. Jetzt habe ich die Problematik nochmal verstärkt durch die Pseudonymität oder Anonymität, die man mit Blockchains erreichen kann. Nämlich ich kann, und das wird auch gemacht, ich kann einfach auf OpenSea gehen und ich mache mir mehrere Accounts und ich kaufe mir meine Bildchen selber ab. Ich kaufe mir meine NFTs selber ab.
Genau, das sind wir ja schon beim großen Thema Wash Trading, das haben wir auch anfangs angesprochen. Durch dieses Wash Trading, also ich würde es mal übersetzen mit Luftbuchungen, wie man sich, glaube ich, auch per Wirecard gesehen hat, der große Fintech-Skandal vor 2 Jahren, das hat ja dafür gesorgt, dass dieses Handelsvolumen sehr, sehr groß ausschaut. Also das schaut aus, als wenn da Milliarden Dollar oder Euro im NFT-Geschäft zu machen sind, aber das ist dann gar nicht so. Wie funktioniert denn so ein Wash Trade?
Also im klassischen, traditionellen Bereich gibt es das auch, ist natürlich schwerst verboten. Wash Trade ist dann der Fall, wenn du Transaktionen so gestaltest, dass sie eine falsche Preisinformation liefern sollen oder falsche Informationen über das Handelsvolumen. In der Praxis heißt das einfach nur, ich habe Freunde, denen ich die Dinge verkaufe, aber nicht wirklich, weil das quasi Fake-Käufe sind. Das Geld wird nicht wirklich ausgetauscht. Oder im Falle von Krypto, NFTs in dem Fall, habe ich die Möglichkeit, ich kann mir unendlich viele Wallets machen und ich kann mit diesen Wallets quasi mit OpenSea interagieren und ich bin dann 2 oder 3 oder 20 Personen und ich kann mir selbst meine NFTs abkaufen. Sag ich. Und das ist im Gegensatz zu normalen Kryptowährungen, ist der Handel ja anders. Du hast nicht diesen Handel wie bei Forex oder bei Aktien, wo ich einfach einen Knopfdruck und Limit Order oder Limit Order Market Order habe, sondern es ist mehr so ein eBay. So, ich sage jetzt, für das NFT möchte ich jetzt 400 Ethereum haben, Ether-Token meine ich, haben. Und der nächstbeste Bieter bietet mir 2 oder sowas. Dann habe ich ein riesiges Delta dazwischen. Und es wird nicht verkauft. Es ist nicht sehr leicht zu verkaufen. Das ist halt der Charakter von non-fungible. Das hat einen Vorteil auf einer Seite. Wir haben jetzt gesehen, wie der Bitcoin-Markt um 50% runtergefallen ist. In der gleichen Zeit sind die größten NFTs um 15% runtergefallen. Also die Stabilität der Preise ist ein bisschen höher, weil es auch nicht so leicht zu handeln ist. Aber es ist wirklich sehr wenig im Weg bei OpenSea, dass ich sage, ich habe jetzt 5 Millionen Dollar in Form von Ether. Und ich kaufe mir selbst mein eigenes NFT ab. Und auf einmal ist der Preis auf magische Weise 5 Millionen. Jetzt gehen wir zurück zu der Brotbackmaschine.
Ja, genau, die gibt es auch.
Arbitrary Coherence, also arbiträre Kohärenz. Wenn ich jetzt innerhalb der 10.000 Bored Apes, nehmen wir das Beispiel wieder auf, die Bored Apes, die seltensten davon treibe ich mit Wash Trading, mit unechten Transaktionen, wo ich mir selber die Dinge kaufe und dann selber den Preis festlege. Wenn ich eh schon viel Geld habe, kann ich das machen. Kostet mir nicht viel. Kostet mich so 100 Dollar in Transaktionsgebühren. Kann ich also sehr oft machen, wenn ich viel Geld habe. So, als Resultat habe ich jetzt Folgendes. Ich kann den Preis der seltensten Bored Apes nach oben treiben auf Millionen. Ja? Und wenn wir diese arbiträre Kohärenz in unseren menschlichen Köpfen, wie Preise funktionieren, anwenden, dann muss etwas passieren mit den billigeren NFTs, den billigeren Apes. Die können nicht einfach auf 0,08 Ether bleiben. Die müssen irgendeine Form von Anpassung erleben. Jetzt habe ich Wash Trades ganz, ganz oben mit den seltensten und dann habe ich dann noch irgendwelche Eminem und Justin Bieber und Hiltons, die dann auch für ganz viel Marketing sorgen. Es muss irgendeine Form von Preisdruck auf diese NFTs passieren. Das heißt, es muss arbitrar kohärent bleiben. Das heißt, es gibt diesen Wert, nennt sich der Floor Price. Das ist der billigste Ape, den du kaufen kannst, oder der billigste Kryptobank, den du kaufen kannst. In der Regel ein nicht so besonderer, mit weniger Eigenschaften. Das ist der Floor Price. Das ist so quasi in diesem eBay für NFTs ein wichtiges Merkmal. Wie hoch ist der Floor Price? Wie hoch ist das billigste NFT, was du kaufen kannst? Und darum geht es ganz, ganz stark. Also wenn ich jetzt schaffe, einen Bored Ape mir selbst um 8 Millionen Dollar zu verkaufen, habe ich eine Form von Preismanipulation nach oben. Weil es kann rein logisch nicht der Fall sein, dass die billigeren dann nicht mitziehen. Es muss irgendwie kohärent bleiben. Das Gleiche hat man gehabt, im gleichen Buch gibt es ein Beispiel von die schwarzen Perlen, die waren früher nichts wert, quasi Abfall. Und es hat dann clevere Leute gegeben, die haben richtiges Marketing eingesetzt. Die haben aus schwarzen Perlen, haben festgestellt, die schwarzen Perlen sind eigentlich viel seltener als die weißen Perlen. Weil schwarze Perlen entstehen, glaube ich, dadurch, dass du halt Vulkanasche oder sowas in den Regionen bist. Jetzt haben Leute das in die Auslage gestellt und haben extrem exorbitante Preise für schwarze Perlen, die früher nichts wert waren, die Abfall waren. Für schwarze Perlen haben sie, folgendes haben sie gemacht, sie haben ganz viele schöne weiße Perlen hingestellt und in der Mitte die schwarzen Perlen. Und die schwarzen Perlen waren seltener und hatten auf einmal einen extrem hohen Preis. Das heißt, okay, du bist jetzt psychologisch geankert. Der Preis für eine schwarze Perle war letzte Woche 0, jetzt ist es 2 Millionen. Also ich will diese schwarze Perle haben, weil es ist ein Statussymbol. Ich muss das haben, weil alle anderen haben weiße Perlen. Ich kann da irgendwie mich unterscheiden in der Dominanzhierarchie meines sozialen Umfeldes. Ergo ist das auf einmal der Preis gerechtfertigt. So in die Richtung. Diese psychologischen Aspekte, wie Preisbildung funktioniert, das erleben wir bei NFTs ganz, ganz stark.
Okay, also ganz spannende Marktdynamiken, die sich da ergeben in einem sehr, sehr unregulierten Bereich. Bei NFTs, da weiß der Gesetzgeber eigentlich noch nicht so wirklich, was er damit anfangen soll, aber er wird sich wohl oder übel damit beschäftigen müssen. Sprechen wir zum Abschluss vielleicht nochmal so zum Gesamtbild dieses NFT-Business. Jetzt habe ich mir auch OpenSea oder auch den neuen Konkurrenten LuxRare angeschaut und das sind ja eigentlich ganz klassische Marktplätze. Die haben ja mit Dezentralisierung nicht viel zu tun. Die verlangen einfach 2,5% Gebühren auf die Transaktionen. Am Ende sind das ja eigentlich ganz alte Geschäftsmodelle, die im neuen Gewand daherkommen, oder?
Ja, total. Also sind Gatekeeper. Jetzt ist es so, ich würde mich ja da hinauslehnen als sonstiger Verfechter von Dezentralisierung. Also ich, im Fall von NFTs sehe ich das eher sogar sehr positiv, dass man gewisse Formen von Gatekeeping hat, weil dieses Wash Trading, diese Preismanipulation, die kann ich unterbinden, relativ leicht, indem ich dass ich Regulation verwende. Also ich kann einen Freund von mir hervorheben, die machen in Europa die erste regulierte NFT-Börse, die nennt sich Tokapi. Und da kannst du nur mit mir interagieren, wenn du KYC Prozesse durchläuft. Also vor allem die Verkäufer, die müssen auch nachweisen, dass kein Money Laundering oder sonst was passiert. Die Accounts werden kuratiert, die werden geprüft. Es kann nicht jeder einfach einen Account machen. Und damit ist dieses Wash Trading zum Beispiel auf so einer regulierten Börse wie bei Tokapi ganz, ganz andere, also gar kein Thema. Mhm. Und auch andere so problematische Dinge, die passieren könnten. Also da finde ich schon die Dezentralisierung für NFTs nicht ganz geeignet. Also vielleicht in ein paar Jahren haben wir die Möglichkeit, aber was man jetzt bei LuxRare und bei OpenSea sieht, ist Wash Trading. Ein bisschen auch, hat man gesehen, bei Chainalysis, was du auch geschrieben hast bei auf Trending Topics über wirklich Geldwäsche, die passiert ist. Dann haben wir gestern auch gehört, Bitfinex ist ja gehackt worden mit Riesensumme. Das ist jetzt aufgeklärt worden, naja, ein paar Jahre später. Das ist wieder mal, das goes to show you, dass es nicht so anonym ist, die ganze Geschichte. Also Transaction Graphing, rauszufinden, wer mit wem interagiert. Das ist nicht so schwer, das machen wir schon seit vielen Jahren. OpenSea hat ja auch einen Skandal gehabt, weil eigene Mitarbeiter Insiderhandel betrieben haben. Die haben genau gewusst, was jetzt auf der Startseite angezeigt wird und hat das davor gekauft. Ist dann extrem leicht gewesen, den quasi das rauszufinden. Also es ist schon ein bisschen wichtig, im NFT-Markt die Gatekeeping-Funktionalität zu haben. Für NFTs, die halt Einzigartigkeitscharakter haben, finde ich jetzt die Dezentralisierung nicht so einen wichtigen Faktor. Im Endeffekt hast du sowieso die Dezentralisierung der unterliegenden Blockchain, wenn wir jetzt die Engine-Blockchain oder die Ethereum-Blockchain ansprechen, die ist genauso dezentral wie immer. Aber innerhalb vom NFT-Markt, wir sehen extrem große Probleme, extrem viel Urheberrechtsprobleme. Ich kann extrem leicht NFTs herstellen. Also da würde ich schon argumentieren, es braucht für NFTs eine sehr starke Gatekeeping-Rolle, sowas wie eben regulierte Märkte, wo das Ganze unterdrückt werden kann.
Okay, naja, das werden wir ja dahingehend auf jeden Fall auch bei Trending Topics beobachten, wie sich diese Branche da weiterentwickelt. Zum Abschluss vielleicht noch ein versöhnliches Ende, trotz aller Kritik an NFTs. Du bist ja da schwer interessiert. Wirst du dir welche kaufen, ÖFB oder eher der Kuss? Auf welcher Seite bist du?
Ich bin Tiroler, ergo kannst du mit mir nicht viel mit Fußball anfangen, tut mir leid, das ist bei uns in unserer Kultur schwerer, mit Wacker Innsbruck oder sowas. Okay. Der Kuss, wie gesagt, nicht mein Thema. Also ich kann mir nur so zwei Stücke davon kaufen quasi gerade. Ich habe jetzt die Problematik, ich weiß nicht, welche Stücke ich bekomme. Und das ist ein bisschen schwer, das in meiner digitalen Metaverse-Wohnung aufzuhängen, weil es ist nur so ein kleines Stück. Auch nicht unbedingt mein Thema. Ich sage mal, was ganz wichtig zu hervorheben ist, es gibt da draußen eine extrem coole Szene, die wirklich NFT-Kunst, digitale Kunst machen, die wirklich Künstlern helfen, ganz neue Märkte zu erschließen und eben daraus eine ganz andere Sache machen, wie dieses traditionelle mit einem kleinen Galerie und da kommen 5 Leute vorbei mal. Du hast die ganze Welt quasi at your footstep, wo du interagieren kannst. Ich habe sehr viel geile NFT-Kunst kennengelernt dadurch, durch diesen NFT-Hype. Mein Interesse ist erst dann so richtig entstanden. Ich habe selber ein paar NFTs auch, die lasse ich halt herumliegen. Das sind so Dinge wie Crypto-Punks habe ich nicht, aber kleinere Dinge habe ich, die lasse ich halt herumliegen und in 20 Jahren vielleicht sind die interessant, weil sie unter die ersten NFTs waren, die es jemals gegeben hat. Also ich glaube auch, dass Crypto-Punks und Bored Apes noch ganz lange interessant sein werden, weil eben ganz besonders die Crypto-Punks ist das erste echte NFT-Projekt gewesen, das wirklich so richtig explodiert ist und den ganzen Markt vorgegeben hat. Man sieht auch heute zum Beispiel ganz viele andere NFT-Projekte, wie die Crypto-Punks zitieren, also die gleichen Hüte und andere Aspekte nochmal neu verwenden in aktuelleren Grafiken. Ich will mal sagen, also es ist, wie gesagt, eingangs schon gesagt, the good and the bad. Mhm. Es gibt diese Problematiken, die kommen auch mit der ganzen Crypto-Welt. Das erinnert mich sehr viel an die ICOs von 2017, was man NFTs auch so quasi ähnliche Richtungen quasi jetzt gerade erlebt. Aber es wird ein paar Gewinner geben und es wird ein paar extrem super Projekte geben. Und wenn ich jetzt in die Zukunft denke, beim Metaverse, wirst du, oder bei den Metaverses, ich möchte es nicht unbedingt bei Mark Zuckerberg in einem Metaverse sitzen, weil da gehört wieder alles ihm, so jetzt schon auf Facebook. Ich hätte gerne NFTs dort. Ja? Ich hätte gerne digitales Eigentum und wenn ich jetzt an das Metaverse, wenn ich sage, es gibt ein großes Metaverse und wenn dort alles unendlich oft replizierbar ist, dann ist es nicht interessant. Ich brauche eine Form von digitaler Seltenheit und digitaler Einzigartigkeit darin. Also ich war gestern in Stellenbosch noch, da gibt es eine Bar, da hängt die Mona Lisa. Da denke ich mir, okay, super, die Unternehmen waren sogar noch eine digitale Mona Lisa, war noch ein Fernseher, wo auch die Mona Lisa lief mit irgendeiner Werbung. Ganz lustig, wie das ausgeschaut hat für mich, aber im Prinzip, die beiden sind nichts wert. Wenn ich aber sage, ich habe eine digitale Seltenheit, digitale Einzigartigkeit auf der Blockchain, dann muss man uns vorstellen, in ein paar Jahren wird dieses Metaverse etwas sein, das kann ich angreifen, das kann ich riechen, das kann ich spüren, das kann ich sehen, also jetzt gerade eh schon mit den Oculus Rift, mit den VR-Brillen, aber das wird extrem eine interessante Sache, was da kommt. Das wird eine extrem eigene Welt, die da entsteht und in dieser Welt brauche ich eine Form von digitaler Seltenheit. Da brauche ich eine Form von Besitz. Wenn ich dort alles copy-pasten kann, dann ist das nicht interessant. Oder ganz ein lustiger Abschlusssatz, den ich mir bringen möchte, du kannst Zukunft nicht ohne NFT schreiben.
Das ist vollkommen korrekt. Und ist auch ein hervorragender Schlusssatz. Lukas, vielen Dank. Also trotz aller Kritik an dem NFT-Hype siehst du und viele andere auch trotzdem sehr viel Potenzial und Zukunft in dieser Blockchain-Technologie. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir. Schöne Grüße aus Südafrika.
Ja, das war Lukas Lees. Der hat sich zugeschaltet aus Südafrika, wie er gerade gesagt hat, im Gespräch über NFTs und die guten wie auch die schlechten Seiten dieses Blockchain-Trends. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.